Willkommen bei Folge 29 der Unternehmer-Lounge mit dem bezauberten Fabian Senf. Der Videograf für Testimonials, für alles, was gut, wichtig, nachhaltig und Marketing betrifft. Und mir.
Daniel Thiele.
Also jetzt mal dem. Ohne Gast, nur zu zweit. Ja, Daniel Thiele, also Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht mit Schwerpunkten im Versicherungsrecht und Strafrecht. Das wisst ihr ja, die letzten Folgen waren mit Gast, ich glaube zwei nacheinander, Fabian?
Genau. Heute mal wieder eine kleine intime Runde zu zweit. Heute wird es mal wieder ein bisschen loungiger.
Das stimmt. Ne? Wir sind quasi die Fahrstuhlmusik in akustisch oder so.
Sollten wir das die ganze Zeit, oder sollten wir das als Titelmelodie nehmen? Vielleicht wäre das auch mal eine Sache, die wir mit dazu dichten sollten als Intro-Musik.
Du meinst so
ein bisschen
so
Jazz.
Hey, bist du so ein Jazz-Typ?
Also, wenn es zu präsent ist, nicht. Aber Background-Jazz ohne viel Gesang ist mega. Also wenn du in so einem gedimmten Café oder Bar an so einem regnerischen Tag sitzt oder gegen Abend und dann so ein bisschen Background Jazz läuft, das ist schon sehr, sehr geil. Also meine Traumvorstellung ist auch, dass ich bei meiner Hochzeit irgendwann, so gerade wenn so diese Cocktail Hour beginnt, so eine Live Jazz Band da habe. Das wäre absolut top, muss man mal so sagen.
Ich mag auch Saxophon. Also Saxophon ist einfach ein super Instrument. So hört man in unseren Breiten nicht so oft. Ich kann mich erinnern, ich war mit meinen Eltern, da war ich noch ein sehr kleiner Daniel, so und auch jünger, in Louisiana, in New Orleans oder wie die eingeweihten Zeiten, New Orleans. Ne? Das lebt ja auch so von Saxophon, Jazzkultur. Das hat mich irgendwie Das hat mich irgendwie beeindruckt. Und es war nicht nur die Bourbon Street mit so offensichtlicher Prostitution, gerade für die amerikanischen Verhältnisse. Ich war halt noch viel zu klein. Irgendwie hat mich das aber mitgenommen.
Was war quasi schon im, oder?
Ja, ich war quasi schon im Mardi Gras Feeling.
Okay. Ja, gehe ich mit, aber witzigerweise hat das Saxophon gerade in der jüngeren, sehr Social Media affinen Generation gerade ein Comeback. Hast du das mitbekommen?
Durch diesen, also zumindest im WM-Bezug, ne? Durch diesen überhaupt, es gab ja diesen also Saxophon-Dude, der bei letzten so EM so einen viralen.
Ja. Ja, genau. Aber jetzt
da ist war ein bisschen schade, dass das halt gecastet war. Ne? Das ist nicht leider nicht gewachsen. Das ist, da war irgendeine gute Eventagentur dahinter, die das richtig gemacht hat.
Ja, ich rede tatsächlich von was anderem. Das ist internationaler als nur in Deutschland. Also ja, dieser Saxophon-Dude, der hat sehr, sehr viel Stimmung gemacht, muss man ihm lassen. Ich rede aber davon, dass es ist gerade einfach nur so ein Trend auf Social Media, Videos zu posten, wo irgendwann später was schief geht oder droht schief zu gehen und dann so, die Saxophones are getting louder und dann ist also diese Melodie, die im Hintergrund läuft, wird wirklich immer so ein kleines Stück intensiver, bis dann irgendwann mal was schief geht. Ich finde es funny. So, ich glaube, das ist in zwei Wochen ist das auch wieder ausgelutscht, aber bis dahin ist es ganz nett.
Es gibt immer irgendwie coole Memes, die mal durchkommen, die dann kurz viral gehen. Auch dieses, das ist ja wirklich auch eine charmante Variante. Und endlich wird mal das Saxophon wieder besetzt. Bill Clinton ist begeisterter Saxophonist.
Okay. Ja gut, so viel bin ich dann in der Szene dann doch nicht drin.
Ja, das kann noch werden. Gilmore Girls, jemals geschaut?
Nee, tatsächlich nie.
Gut.
Aber mal was ganz anderes für alle, die Unternehmen und Autoren nicht kennen. Was machen wir denn hier überhaupt? Also wir sind jetzt bei Saxophon gewesen. Ne? Wir müssen ja nochmal das Intro fertig machen.
Ich wollte dich gerade fragen, ob also die Hauptdarstellerin, die hat halt drei Freunde und der eine heißt halt Jazz. Und da wollte ich halt sagen, gerade so als Überleitung, hättest du Jazz genommen, Fabian?
Ja, kann ich halt keine Auskunft zu geben.
Es ist genau die richtige Antwort. Man sollte sich nicht so früh festlegen. Also genau wie wir mit Inhalten.
Ja, Absolut. Für alle, die es aber noch nicht kennen, jetzt machen wir mal kurz diesen technischen Jump, damit wir nochmal das Intro fertig bekommen. Die Unternehmer-Lounge ist ein Podcast von Daniel Thiele und meiner Wenigkeit Fabian Senf. Und wir interviewen normalerweise eigentlich jede zweite Folge, aber I guess, wir haben das Konzept jetzt ein bisschen gesprengt. Wir haben immer mal Gäste hier bei uns in der Lounge, die wir interviewen zu deren fachlichen Themen, wirklich in deren Expertise, in deren Geschäftsmodell, in deren Geschichte auch noch mit eintauchen, um euch als Zuhörer maximal viel Inspiration und Unterhaltung auch zu bieten. Die Folgen zu zweit, wie es heute eine ist, sind meistens etwas lockerer, teilweise mal mehr, teilweise mal weniger fachlich. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo das Gespräch uns hintreibt, muss man sagen. Heute haben wir ein bisschen spezifischeres Thema, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich geht es aber immer darum, aus dem Unternehmeralltag etwas zu plaudern, so ein bisschen. Jetzt machen wir wieder kurze Fremdwerbung für den anderen Podcast, Diary of a CEO, also so Tagebuch von Unternehmern, einmal ein bisschen die Seite zu beleuchten und auf der anderen Seite natürlich auch die Expertise unserer Gäste. Und ich hoffe, dass die letzten zwei Folgen bei euch sehr, sehr gut angekommen sind. Wir haben sehr positives Feedback bis jetzt darauf erhalten, zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ankam, Daniel.
Wenig Feedback.
Okay, bei mir kam sehr positives Feedback an.
Ich bekomme eigentlich nur Feedback mal, also wenn ich heirate.
Über unseren Podcast. Das ist das Einzige.
Ah, okay. Das ist der einzige Krass. Termin, wo dann mit mir gesprochen wird. Ich bin halt da, ne? Ich bin halt der Appendix an dir.
Das habe ich gestern gelernt, was Appendix heißt. Anhang. Oder?
Ja.
War mir vorher nie bewusst, habe ich noch nie gehört, dieses Wort. Habe ich gestern gelernt, original.
Blinddarm? Warst du nie groß im Blinddarm-Game?
Nee, aber das stimmt. Das habe ich da in dem Kontext, ja, das habe ich da schon mal tatsächlich mega nischig. Aber bei Diary of a CEO gibt es auch so sehr gesundheitslastige Folgen. Und da gab es einen Professor, der über diesen gesamten Magen-Darm-Trakt gesprochen hat und was die Gesundheit des Körpers, also wie das die Gesundheit des Körpers beeinflussen kann. Super interessant, aber da wurde das genannt, im Englischen. Jetzt, wo du es sagst, macht das Sinn, ja. Kommen wir zurück. Im Gegensatz zum Blinddarm.
Ja, ich bin ja immer für schlechte Jokes, B für so halb also seitenjuristische Aussagen und C für kulturelle Referenzen zuständig, die halt meistens viel zu alt sind für unsere Zielgruppe oder eigentlich für jeden Lebenden. Reinhard Grebe,
sagt dir was? Nein. Ich bin 2002er Jahrgang, Daniel.
Es gibt ist der nicht in Jena groß geworden? Jena, Gera sind quasi Partnerstädte.
Das ist schon sehr weit hergeholt.
Der hat eine wunderbare Textzeile, Blinddarm der Gesellschaft. Aber wir kommen ab vom Thema. Wir wollten ein bisschen fachlicher sein.
Mein lieber Fabian. Wollten wir. Apropos Vergleich zwischen zwei Städten.
Wow, das ist eine geniale Überleitung.
Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir heute uns im Vorgespräch auf das Thema Vergleichbarkeit fokussiert, gerade im Unternehmerischen, weil Daniel und ich haben ein bisschen drüber geschnackt, was uns natürlich die letzten Wochen so bewegt hat. Und da sind wir drauf gekommen, dass es natürlich, also es gibt ja bestimmte Branchen, wo es unglaublich viele Marktteilnehmer gibt, weil dort keine Zugangsbeschränkungen herrschen oder sehr geringe. Also um es mal ein Beispiel zu nennen, irgendeine Art von Unternehmensberater, Coach. Du hast aber in der Immobilienbranche ist es ja, glaube ich, auch nicht so hoch mit den Zugangsbeschränkungen. Das kannst du ja relativ fix mit so einem Kurs, glaube ich, abdecken, oder? Immobilienmakler?
Ja, ich glaube, du brauchst irgendwie eine Zulassung, aber das ist dann wahrscheinlich irgendwie Gewerbeaufsicht.
Wahrscheinlich, ja. Und dann sowas wie Personalberater, es gibt ja einige Branchen und auch tatsächlich ja Online-Marketer, so muss ich mich ja selber mit reinzählen, und darüber sind wir drauf gekommen, ob das denn jetzt nun eine gute Sache letztendlich am Ende des Tages ist oder nicht, weil wir haben da total unterschiedliche Ansichten zu. was mich da tatsächlich erstmal interessieren würde, einfach weil ich es auch fachlich überhaupt nicht weiß. Wie hast du da irgendwelche Insights zu dem Thema, also sowohl positive als auch negative Sachen gehört aus der Rechtssicht? Also ich meine, das wäre ja auch mal interessant zu beobachten, desto mehr Markteintrittsbarrieren du hast, desto kleiner wird ja der Markt. Und würde das unsere gesamte Wirtschaftsleistung beeinträchtigen, wenn wir zum Beispiel wie auf ein österreichisches Staatsmodell schauen, wo zum Beispiel Unternehmensberater studierte Leute sein müssen. Also die müssen dieses Thema studiert haben, um eine Zulassung als Berater bekommen zu dürfen. Hast du da aus dem Alltag mal was bei dir auf dem Tisch liegen gehabt, wo du sagst,
also ich meine, du hast ja immer also zwei Seiten von der Medaille. Du hast zum einen, du möchtest einfach also die Hürden zum Eintritt möglichst absenken. Du möchtest theoretisch, dass jeder irgendwie arbeiten kann, und gleichsam willst du auf der anderen Seite haben, dass du natürlich so auf eine gewisse Qualität vertrauen kannst. Um als Beispiel den Anwaltsberuf zu nehmen, du hast in Deutschland, klar werden unsere Zuhörer sagen, ich hatte einen schlechten Anwalt, das kann alles sein, aber du hast eine hohe Qualität an Juristen, die können alle denken und schreiben. Das ist einfach was du durch zwei Staatsexamen einfach so abgeprüft hast. Irgendwann werden sie vielleicht mal ein bisschen älter und dann ist das eine vielleicht ein bisschen schwerer als das andere, aber da gibt es ja Hilfsmittel. So. Aber also prinzipiell ist das eine sehr hohe Hürde, die wir auch bei Ärzten haben wollen, du willst eine Approbation und so weiter. Irgendwann kommst du halt in ein bisschen in Gefüge, die entweder nicht so reglementiert werden sein sollen, weil nicht große Staatsbedeutung oder B, die Folgen eines Fehlverhaltens werden nicht mehr so gravierend. Wenn dir ein Barista einen schlechten Kaffee einschenkt oder das Ganze nicht ordentlich so reinigt, kommt irgendwann die Hygieneaufsicht, nimmt dir die Gewerbelizenz weg und so weiter. Aber du brauchst jetzt keinen irgendwie Meistertitel, um einen Kaffeeshop zu eröffnen. Bei Friseuren sieht es wieder anders aus. Die haben ja beispielsweise Scheren in der Hand.
Also wenn du das so in den Vergleich setzt, verstehe ich das. Aber ich setze es mal in einen anderen Vergleich. Mal angenommen, ein Jurist gibt eine Fehlauskunft, die jetzt nicht so eine riesige Bedeutung hat. Also es gibt ja auch in Rechtsgebieten deutlich strafbare Rechtsgebiete. Also ich nehme jetzt mal bewusst Extreme, Mord. So, eins mal der Extreme. So, klar ist das mit höheren Strafen belegt, und wenn du dort eine Fehlaussage tätigst oder was auch immer, dann ist das natürlich mit einem viel, viel höheren Konsequenz behaftet. Mal um das Äquivalent im Unternehmeralltag zu ziehen, vielleicht auch Steuerhinterziehung oder Insolvenzverschleppung auf einem hohen Level. Da ist ja eine falsche Aussage ist ja ein hoher finanzieller Schaden, gegebenenfalls, wenn da irgendwas auffliegt. Und dann hast du aber ja genauso kleinere Sachen, so jetzt gehen wir mal kurz wieder auf deinen Berufsalltag, 10 km/h zu schnell gefahren. Wenn da jetzt ein Fehladvice kommt, ist vielleicht maximal der Führerschein mal für 3 Monate blockiert oder so. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob du das jetzt als übertrieben empfindest, aber die Konsequenz ist ja nicht so hoch wie Millionen Nachzahlungen in Steuern. Ne? Also der finanzielle Schaden ist ja begrenzter. Das wäre innerhalb des Rechtsgebietes. Aber jetzt mal angenommen, du hast eine Falschaussage im Verkehrsrecht, vielleicht schätze ich das auch gerade vollkommen falsch ein, ne? Eine Falschaussage im Verkehrsrecht, wo es um wirklich einen ganz normalen Delikt geht, versus eine Marketingabteilung sagt einem Konzern, dass die etwas an den Werbestrukturen ändern soll, an einer neuen Kampagne, die anpassen soll oder etwas nicht profitabel läuft aus der Sicht der Agentur, und killt damit einen kompletten Neukundenkanal, weil ein Werbekonto auf einmal gesperrt wird, die Kampagne gar nicht mehr performt und damit extrem hohe Opportunitätskosten entstehen, weil die auf einmal Aufträge, die sie hätten bekommen können, nicht mehr abschließen. Das Gleiche gilt ja auch im Vertrieb, wenn du Leuten im Vertrieb auf einmal was Falsches beibringst und die deswegen auf einmal Aufträge abschließen, die die gar nicht mehr bekommen hätten, die vorher bekommen hätten, so rum, dann ist das ja auch eine sehr kostspielige Konsequenz. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst ja in verschiedenen Gebieten, die keine Begrenzungen haben, trotzdem Beratung geben, die extrem fatal ist.
Also zwei Punkte. Erstmal der Verlust vom Führerschein für 3 Monate kann ist existenzbeendend sein in vielen Branchen. Das muss man dazu sagen.
Okay, ja gut, fair, stimmt. Ja.
Das also zweite ist und so und gleichsam nur um das also zu vergleichen, könnte das Verhauen von 10 Millionen Marketingbudget für das so Unternehmen gar keine Rolle spielen. Das heißt, du brauchst also für die Vergleichbarkeit auch immer so irgendeinen Bezugspunkt. Gehen wir nur in die abstrakte, also Wertigkeit kannst du natürlich im Marketing höhere Schäden verursachen als wahrscheinlich im Anwaltsberuf. Allein hast du da immer eine persönliche Komponente dahinter, die natürlich auch nochmal schwerer wiegt als irgendeine GmbH. Kann man ja auch so sehen. Ne? Für den einzelnen Betroffenen wirkt es schwerer, wenn er eine geringe Gefängnisstrafe bekommt, als beispielsweise, wenn eine GmbH pleite geht und die sich halt neu firmiert. Wir haben uns entschieden, dass wir an manchen Punkten diese Hürden haben wollen, weil du dich bei vielen Punkten verlassen kannst. Wenn jemand zum Anwalt kommt, das wird durch KI und so weiter besser, ist es so, dass sie die wenigsten eine Vorstellung von ihrem Problem und B, von der Lösung haben. Wenn jemand sich an Marketing so Unternehmen nimmt, dass das Ganze eine aufsetzt, dann wird da meistens Marketing-Vorerfahrung da sein. Für mich ist es immer schwer, also man sagt ja bei Marketing schon, also 70% der Marketing-Sachen sind irgendwie sinnlos, man weiß nur nicht welche oder ähnlich, so einen ähnlichen Spruch gibt's.
Können wir gleich nochmal darauf zurückkommen, die Aussage finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber ja, continue.
Genau, das ist ja was, also was ich gerne mache, dass ich einfach Leute mit meinen so adäquierten Omasprüchen konfrontiere und die mich bitte in die neue Zeit mitnehmen. Haben wir uns
ich geleite dich in das Jahr 2000.
Genau, ich hoffe, du kannst mich festhalten. Ich habe immer noch Angst vor Millenniums, vor der Umstellung der Uhr auf die 2000.
das habe ich so spät in meinem Leben erst mitbekommen, dass das ja so ein großes Thema war, weil ja niemand wusste, was mit den Computern passiert. Und das, aber letztendlich war das gar kein Ding. Das war einfach tick, fertig.
Es liegt daran, du hast es nur deswegen spät im Leben erst mitbekommen, weil es bei dir halt früh passiert ist. Das ist der Grund. Aber so allgemein ist es so. Ich zum Beispiel bei meiner Schwester ist Facility Manager. Die hat das studiert. Sie hat einen Bachelor. Sie hat einen Master übrigens an der Fachhochschule Dessau gemacht und hat in einer ihrer Arbeiten drüber geschrieben, darin kann ich mich erinnern, dass diese Abgrenzung zum so Hausmeister, der im Amerikanischen auch Facility Manager genannt wird und das natürlich oftmals von deutschen Firmen so übernommen wird, ein gewisses Grundproblem ist, wenn es um die Sichtbarkeit und die Anerkennung ihres Berufes geht, die halt viel mehr umfasst als ich fege von A und B, sondern es eher um die Betreuung von Objekten gibt. Klassisch wäre hier, du hast ein Kaufhaus, das du einrichten willst oder ein Mall, dann nimmst du einen Facility Manager um die ganzen ab, um diese alle Sachen, die drum ablaufen, Belegung, Vergabe und so weiter, Mietverträge, also abwickeln zu lassen. Und da ist natürlich hier diese Namensgleichheit schon ein Problem. Hatten wir auch lange Zeit mit Bologna-Reform im Studium, dass halt der Bachelor nicht an das deutsche Diplom herankommen sollte. Oder zumindest in der Bevölkerung nicht so angenommen wurde.
Okay. Ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Das war jetzt meine erste Assoziation, dieses Facility-Manager-Thema, dass das ja auch doppelt besetzt ist eigentlich. Also es war mir klar, dass du einen klassischen Hausmeisterjob, was ja eher handwerklich fokussiert ist, jetzt nicht studierst. So, also höchstens wäre das ja eine Ausbildung, weil einfach handwerklicher basierter Beruf. So, das hätte für mich mehr Sinn gemacht. Aber krass, wusste ich gar nicht, dass das da so eine Diskrepanz dazwischen gibt. Was ich halt immer und immer wieder sehe, ich weiß nicht, was da mit deiner Erfahrung ist, aber im Agenturgeschäft würde ich mir auch mehr Zugangsbeschränkungen wünschen. sage ich dir ganz ehrlich, weil so viele Kunden, wie wir bei uns betreuen, die negative Vorerfahrung mit anderen Agenturen hatten, das ist nicht nur immer mit schlechten Ergebnissen gehandhabt, so ganz transparent, unsere Kunden haben auch komplett unterschiedliche Ziele, so bei manchen ist es halt allgemeine Wahrgebung, die du halt deutlich weniger tracken kannst, bei manchen ist es einfach stupide Umsatzgenerierung, so das kannst du natürlich mehr tracken, so es geht einfach um, also es geht nicht immer um die Ergebnisse, sondern es geht auch manchmal um die Handhabung, wie andere Agenturen ihre Kunden betreuen. So, ich habe letztens erst wieder einen LinkedIn-Beitrag gelesen, der wahrscheinlich vollst rechtens im Vertrag ist, aber wo ich mir so dachte, alter Schwede, wie kann so eine Agentur existieren und wirklich Unternehmen über den Tisch ziehen? Ne, das war eine Agentur, anonym beschrieben, die hat Social-Recruiting-Kampagnen für einen Kunden übernommen und hat die geschaltet, hat Medien erstellt, Videos, Fotos, natürlich mit ihren eigenen Video- und Fotoproduzenten, haben die bei dem Kunden auf dem Werbekanal eingerichtet, in den Kampagnen und so weiter und so fort. Und dann hat der Kunde gesagt, jo, ich würde das gerne nicht mehr machen, wahrscheinlich aus diversen Gründen, entweder nicht zufrieden mit den Ergebnissen oder Ziel erreicht oder was auch immer. Und hat dann aber gesagt, ja, Kampagnen wird man gerne behalten, ne, weil es ja eh, haben wir ja für bezahlt. Ne. Die haben ganz normalen Retainer gezogen. Wollte die Agentur komplett für die Ablöse 50.000 Euro netto ziehen, damit die Kampagnen weiter nutzen dürfen, die ganz normal auf Retainer-Angebot schon eigentlich die Betreuung bezahlt haben, was im Agenturgeschäft herkömmlich ist, dass du einen normalen Retainer hast, der durchläuft, aber eigentlich die ganzen Medien und sowas vom Recht beim Kunden liegen. Wo ich mir so denke, okay, da fehlt jetzt vielleicht auch die zweite Seite, die betrachtet wird, aber trotzdem, dass das ein Geschäftsmodell ist, was existieren kann, wo einfach Unternehmen teilweise abgezogen werden. Ich habe schon ganz andere Geschichten gehört. Meine Güte, also was, aber, das ist ja ein wilder Westen.
Ich meine, das ist ja immer die Frage, was wir wollen. Der Ruf nach mehr Regularien, und ich verstehe den Impuls, ist ja am Ende auch immer ein Ruf nach einem Staat, der mit einer Waffe, so müssen Regularien immer irgendwie durchgesetzt werden, also am Ende steht da eine Waffe, der sagt, ich greife in den Wirtschaftsbetrieb ein und schreibe Leuten etwas vor. Und je nachdem, wie gerade die Kultur ist, beziehungsweise der Wind weht, wollen wir entweder mehr beziehungsweise weniger Regularien. Und da einen Mittelweg zu finden, finde ich extrem schwierig. Ich bin großer Fan von so Eigenverantwortung. In dem Beispiel, wenn ich einen Marketingvertrag abschließe mit einem für mich hohen Budget, vielleicht sollte man das juristisch prüfen lassen. Oder knallt es zumindest in die KI. Oder geht an einen Bekannten, der das schon mal gemacht hat, der mal drüber liest. Um halt solche Klauseln herauszuholen. Wie will man das regulatorisch irgendwie anders machen? Du könntest Zugangsvoraussetzungen aufstellen, die derjenige so überspringen muss. Das hat meines Erachtens nur so Haftungsgründe. Und B, kannst du natürlich die Höhe ein bisschen regulieren, aber die einzelne Vertragsgestaltung kannst du ja nicht per se vorschreiben. Das heißt, vielleicht müssen wir auch so als so Unternehmer mehr lernen, kritisch Vertragsangebote durchzuschauen.
Stimmt auch wieder. Aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man das einfach mal, also dass man, ja stimmt, es hemmt ja auch total Innovation, wenn man mehr Hürden einführt, weil dann gäbe es ja Angebote gar nicht von Firmen, die dann doch ihr Versprechen halten.
Gerade in so einem volatilen Markt wie beispielsweise Marketing. Du hast ja am Ende Leute, wenn man Marketing noch machte wie vor 30 Jahren, dann wirst du abgehängt. Wahrscheinlich, ne? Das kannst du mir gleich also besser erklären. Und ich weiß auch, dass du coole Konzepte hast. Aber wenn du da irgendwie Regeln dazwischen schiebst, dann sind die Regeln immer so überaltert. Die Regeln von morgen sind schon 5 Jahre, also so out of date. Also bis die abgenommen werden. Deswegen bin ich persönlich ein großer Freund von, wir versuchen möglichst wenig zu regeln. Also versuchen, die Leute wieder dazu zu kriegen, selber zu lesen, selber kritisch zu sein und den Rest über einen Anwalt zu klären. Nee, das ist jetzt, aber, ja, nee, klar, aber die Idee...
Oder sich eine ordentliche Agentur zu suchen.
Genau, oder eine ordentliche Agentur zu nehmen, wo man weiß, die hat einen gewissen, also Leumund. Und wenn man da ein paar gute Videotestimonials gesehen hat und ein gutes Gefühl hat, dann kann man da auch buchen.
Ja, stimmt, ja. Was ich vorhin interessant fand, war dieser Satz, 50%, das ist, glaube ich, von Henry Ford hat das, glaube ich, gesagt. Ich glaube, der hat das Zitat geprägt. Ich weiß, dass Marketing irgendwie, so vom Kontext, ich weiß, dass Marketing was bringt, aber ich weiß nicht, welche 50% von den Ausgaben. Also nee, für 50% der Marketing-Ausgaben sind sinnlos, ich weiß aber nicht, welche 50% das sind. Finde ich ein total überholtes Thema. Also wirklich outdated as hell. Und wenn das euch eine Agentur erzählt, glaubt es bitte nicht, weil mittlerweile, gerade wenn es um Online-Marketing geht, selbst Print-Marketing, selbst das kannst du mittlerweile richtig geil trackbar machen. Richtig gut nachvollziehbar, welcher Lead woher kam, welche Kampagne, welche Parameter hat. Das, man muss da einfach nur mal mit ein bisschen Grips rangehen, aber in dieser Online-Welt kannst du gefühlt alles messbar machen. Und du weißt genau, welche Marketingmaßnahme was für einen Return of Invest hat. Also wenn euch irgendeine Agentur erzählt, dass das nicht messbar ist, was ihr da tut, dann entweder rennt direkt vor der Agentur, wenn ihr noch könnt, oder haut die so schnell es geht wirklich mal raus, weil ich kenne keinen Marketingweg, der nicht messbar ist. Mal als Beispiel, was ja immer so gerne Leute ranziehen, Printmedien, Zeitungswerbung. Wir reden jetzt nicht davon, ob das der effektivste Weg ist, die Kunden zu erreichen. Mir geht es einfach nur darum, wie man das messen kann, ob das für seine Zielgruppe funktioniert. Zeitungswerbung kannst du sofort messbar machen, indem du solltest ja immer die leichteste Kontaktmöglichkeit, die leichteste Möglichkeit schaffen, für den Kunden den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du Zeitungswerbung schaltest und da nur eine Domain draufpackst und der Kunde das manuell abtippen muss, das Schlimmste, was du machen kannst, wirklich, weil du schaffst eine extrem hohe Barriere, am besten noch eine Telefonnummer, so wo heutzutage kaum jemand noch anruft, sondern wenn du Zeitungswerbung schaltest oder Printwerbung in jeglicher Form und Farbe, solltest du immer mit einem QR-Code arbeiten, der einen speziellen Link hinterlegt hat, der nur für diese Kampagne gedacht ist. Das kann eine komplett separate Landingpage sein, das kann aber auch die normale Homepage von euch sein mit sogenannten UTM-Codes. Das sind Erweiterungen von deiner Domain, wo du nachvollziehen kannst, über welchen Weg die Leute auf deine Webseite gekommen sind. Und dann kannst du auf einmal glasklar nachvollziehen, wie viele Leute bei dieser Werbeanzeige geklickt haben, wie viele sich von den Leuten dann auf der Webseite für irgendwas eingetragen haben, Erstgespräch, Freebie oder was auch immer, und die komplett bis ins CRM nachverfolgen und dann sogar noch natürlich auch gegenrechnen, wie viel Umsatz damit entstanden ist. Also selbst Printmedien, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind trackbar zu machen. Das kannst du noch zum Erbrechen ausreizen. Da gibt's mittlerweile echt, echt geile auch Agenturen, die Printmedien wirklich so verschicken, dass du im CRM nachvollziehen kannst, an welchen Kontakt dieses Printmedium rausgegangen ist und ob der das geöffnet hat oder nicht. Also das kannst du bis zum Verrecken durchspielen. Das wird dann halt deutlich komplizierter, so, aber du kannst mit so einfachen Mitteln sowas trackbar machen. Finde ich absurd, wenn das Leute behaupten. Wirklich. Absurd. Weil selbst Radiowerbung, also auch wo die Leute nichts scannen können, selbst das kannst du trackbar machen.
Und was ist mit, ich glaube, dass du zu überwiegend Teilen also recht hast. Klar ist deine, also
Challenge
Expertise. Das gerne. Wie sieht das aus mit Sponsoring, ja so allgemein, also Sichtbarkeit im also Marketing, weil das finde ich ein bisschen schwieriger. Ich habe mir das immer als jemand, der davon wenig Ahnung hat, die Ahnung, die ich habe, die hast du mir vermittelt, vielen Dank dafür. Das war so ein bisschen, also so eine Käse, also Taktik. Du hast halt gewisse Scheiben, also mit Löchern und irgendwie, ne, so wie wir das beispielsweise machen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich kenne dich durch einen Podcast, und andere kennen uns durch also Videotestimonials oder die Sponsoring-Bande da oder mein Gesicht auf ihrer Kappe. Nee, so ähnlich. Wie ist das da also checkbar? Weil das finde ich schwieriger.
Du meinst allgemeine Branding-Maßnahmen,
genau,
die jetzt nicht auf ein spezifisches Ziel einzahlen, mehr Kunden zu gewinnen, sondern die allgemeine Marke stärken. Okay. Also erstmal finde ich, dass jegliche Branding-Maßnahmen, die man fährt, das kann ja auch in Form von Content-Erstellung sein. Einfach als Personenmarke sich auf LinkedIn zu präsentieren, ne? Ecken und Kanten zu zeigen, das kann ja genau sowas sein. Sollte man immer mit einem direkten Akquise-Ansatz verfolgen. Also selbst wenn du Personal Brands aufbaust auf Social Media, dass du mit den Leuten, die aus deiner Zielgruppe mit dir interagieren, direkt in den Kontakt gehst und dann schaust, ob du darüber Termine legst. So. Gehe ich mit, das ist eine der wenigen Arten, die schwerer zu messen sind, weil es aber auch ein sehr langfristiger Ansatz ist. Also ich würde immer versuchen, mit einem bestimmten Kanal, ich würde das auf Kanäle reduzieren, nicht auf allgemeine Sichtbarkeit. Weil du kannst ja mit einer Webseite in allgemeine Sichtbarkeit investieren, du kannst über Sponsorships, du kannst über Social Media Content, regelmäßige Produktion und sowas. Das ist alles allgemeine Sichtbarkeit, aber alles das in einen Topf zu werfen, finde ich dann wieder falsch, weil du solltest pro Kanal ein Ziel definieren. Und ein Sponsoring ist aus meiner Sicht nicht der Kundengewinnungskanal Nummer 1, sondern das Netzwerk dahinter. Du kaufst dich ja meistens mit einem Sponsoring in ein Unternehmernetzwerk ein. In vielen Fällen. Also wenn du, ich sehe Sponsoring aus zwei Ebenen. Einmal, dass man einfach wirklich was Gutes tun will, ohne was rauszuziehen. Dann sollte man eh nicht mit diesem Ansatz reingehen, was kriege ich jetzt darüber?
Klar.
Und das Zweite, wenn du ein Sponsoring machst, dann kaufst du dir meistens einen Zugang zu irgendwas. Das ist der zweite Beweggrund aus meiner Sicht. A, was Gutes tun oder B, Zugang sichern zu etwas. Manche wollen es auch für beide Sachen.
So. Ich habe dir doch mal vorhin der Elfenstrategie erzählt, oder? Oder zumindest von unseren Hörern.
Was bitte nochmal?
Als ich nach meinem Examen wurde ich in eine Weiterbildungsmaßnahme gesteckt der Bundesagentur. Ich hatte schon einen nachfolgenden Job, also ich hatte 4 Tage nach meiner mündlichen Prüfung schon Bewerbungsgespräche und trotzdem, ich habe es also mitgenommen und da wurde ich gefragt, ja, möchtest du in irgendeinem Bewerbungstraining für Akademiker? Also oder möchtest du eine Gabelstapler-Lizenz machen? Ich habe mich fälschlicherweise für das Bewerbungstraining so entschieden, auch rückblickend die falsche Wahl, weil wie cool wäre es, wenn ich Gabelstapler fahren könnte. egal, wir kommen ab, dann müsste ich auch noch mehr Arbeitsrecht machen. Aber Arbeitsschutz und Gabelstapler passt einfach richtig gut zusammen. Wir kommen ab vom Thema. Wir saßen da und da wurden so verschiedene Strategien dargestellt. Wie kriege ich den Personeller dazu, das Ganze, also mich zu nehmen. Und da wurde beispielsweise die Elfenstrategie vorgestellt. Die Elfenstrategie sagt, man bewirbt sich nicht direkt, man schaut einfach, wo der Personeller ist und stellt sich da einfach mal dahinter. Wenn er zum Bäcker geht, dann tauchst du halt jeden Tag auf und irgendwann denkt er, es ist von Fügung oder durch irgendeine Sache gewollt, dass du, also dass er dich kennt und dann bewirbst du dich. Ich habe es natürlich ein bisschen karikiert und nachgefragt, das ist eine gute Idee. Ich habe dann vorgeschlagen, man könnte doch auch mal seine Kinder abholen vom Kindergarten und sich einfach mal ins Wohnzimmer setzen mit den
Kindern. Ich wollte gerade sagen, vermarktest du gerade Stalking als smarte Akquise-Methode?
Dieselbe Frage habe ich auch gestellt. Und dann wurde ich irgendwie, dann haben sie mich mehr oder minder also rausgeworfen und ich musste zu der Leiterin, die sich hochgetanzt hatte. Die war gleichsam wunderschön und fehlbesetzt, aber wir kommen ab vom Thema.
ist das messbar? Ist Stalking genau, messbar?
Also diese Elfenstrategie, das haben wir jetzt so witzig dargestellt, ne? Aber die Idee, dass du durch viele verschiedene Sichtbarkeit einfach mal irgendwann, dass jemand sagt, okay, das ist eine Marke, die dazugehört, ich habe Vertrauen in diese Marke, vielleicht gerade für mich, der natürlich auch von Vertrauen lebt, Leute, die Vertrauen zu mir haben, die wollen Mandate bei mir, Leute, die kein Vertrauen in mich auch als Person haben, die würden halt nie bei mir sich anwaltlich betreuen lassen.
Ja.
Und Sichtbarkeit schafft Vertrauen.
Ja, es kommt die richtige Sichtbarkeit.
die richtige
Sache. Also du kannst ja auch komplett Misstrauen schaffen, indem du extrem shady Sachen, also komische Sachen postest, die entweder thematisch wild durcheinander sind, gar keine Haltung zeigen, Fake-Posts sind, also schlecht, also einfach falsche Kundenergebnisse präsentieren, du dich mit irgendwelchen Sachen rühmst. Das ist ja, letztendlich ist alles erstmal Sichtbarkeit, aber du kannst dir halt auch selber Steine in den Weg legen, wenn du nicht weißt, wie du es richtig machst und zu wild in dein Thema umspringst. Also kleiner Praxistipp von mir an der Stelle. Wenn ihr zum Beispiel regelmäßig in Content-Erstellung investieren möchtet oder selber meine Personenmarke aufbauen, dann macht euch vorher eine Mindmap für Themen, für die ihr stehen wollt. Und haltet die relativ, also stützt die auf 3 Säulen maximal. Und es ist super wichtig, dass ihr in diesen 3 Säulen bleibt. Also du kannst dann Unterthemen entwickeln, aber dass ihr thematisch nicht zu sehr abdriftet. Also es ist meistens irgendein persönliches Thema, meistens ein fachliches Thema und dann noch ein Haltungsthema, was so ein bisschen mit Persönlichkeit einhergeht. Irgendwie sowas würde ich da immer mit reinnehmen. Ansonsten geht das ganz schnell nach hinten los.
Klar. Und ich gerade in also so ist es bei mir, ist natürlich manchmal eine Gefahr, einfach zu zerfasern. Wenn man sich in viele verschiedene Rechtsgebiete irgendwie dann also so reinstürzt, das ist bei mir ein Thema, was ich immer besser kann. Dass natürlich, wenn man mit so Unternehmern zu tun hat, dann fragen die dann natürlich an, auch bei Themen, die man sonst nicht beackert. Und dann macht man das halt mit, weil man denen nicht die Tür weisen will oder ähnliches. Und dann merkt man halt, dass man viel Zeit reinsteckt und damit auch kein Geld verdient, weil man diese Kosten nie weiterreichen kann, 1:1. Mhm. Das ist auch eine Sache, das ist ein richtig also guter Tipp. Und gerade fürs Marketing ist das natürlich noch mal krasser. Gerade wenn du eine größere Marke hast.
Um das Thema noch mal kurz zu Ende zu spinnen, weil du es vorhin aufgemacht hast, ob man alles irgendwie messbar machen kann, dieses Thema Sponsoring, das würde ich zum Beispiel so angehen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt da rein investiert, entweder du machst jetzt zum Beispiel Bandenwerbung oder sowas, wo du wirklich einen QR-Code draufdrücken kannst, dann kannst du wieder über diesen spezifisch generierten Link für diese Kampagne gehen, um zu sehen, wie viele Impressionen hat das Ding eigentlich, wie viele Klicks, wie viele Kunden, was auch immer. Und wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, QR-Codes zu ziehen, dann vor allen Dingen, also sollte man eh einführen, ne? Aber dann zumindest, wenn man in Erstgesprächen sitzt, immer nachfragen, welche Kontaktpunkte durchlaufen sind. Und nicht immer nur den ersten akzeptieren. Auch nochmal, wenn er mir sagt, ja, ich bin dadurch auf Sie gekommen, dann einfach nochmal nachfragen, okay, war das wirklich nur der Kanal oder haben Sie uns vorher schon mal über andere Präsenz gesehen? Na, einfach nochmal so, kann sein, dass die Antwort nein ist. Aber die Leute nennen meistens, wenn man so einen kurzen Background-Check macht, nennen die immer nur den Kanal, über den die letztendlich diese Handlung ausgelöst haben. Eine Anfrage gestellt, einen Termin gebucht, irgendwas angefordert, was auch immer. Ist wichtig nachzuvollziehen. Also es gibt genauso persönliche Sachen, würde ich halt dann immer pro Kanal runterbrechen. Also das ist ja dann auch eine allgemeine Sichtbarkeit, um das jetzt nochmal kurz einzufangen, allgemeine Sichtbarkeit trotzdem aber auf Kanäle runterbrechen und schauen, ob man das irgendwie bündeln kann. Und zum Beispiel macht es auch manchmal Sinn für bestimmte Netzwerke, wenn man weiß, wie die ticken, bestimmte Freebies, also freien Mehrwert irgendwie zu geben in Form von irgendeinem Medium, was auf dieses Netzwerk gegliedert ist. Also zum Beispiel in meinem Fall könnte das sein, wie du in BNI so viel Vertrauen in deiner Gruppe aufbaust, dass du nachhaltig mehr Empfehlungen bekommst. Das könnte zum Beispiel ein Freebie sein, was ich in BNI in diesem spezifischen Netzwerk vermarkte. Und dann kann ich ja nachvollziehen, wie viele Leute haben das angefordert, wie viele Leute wollten das haben. Die Pflege sind CRM ein und kann nicht nachvollziehen, wie viele Leute da zu zahlenden Kunden geworden sind.
Wie stehst du? Zu diesem klassischen, was ich mir schon viel zu lange vornehme und nie umgesetzt habe, ist einfach mal so nach Beendigung von einem Mandat da einfach mal einen kurzen Fragebogen durchschicken. Vielen Dank, also Ihre Rechtssache ist abgeschlossen. Im Übrigen noch bitte so ein bisschen mehr Feedback-Kultur so integrieren. Und B, wo kam sie her? Das ist natürlich am Anfang noch besser, das muss ich gleich vielleicht doch an den Anfang nehmen, über welchen Kanal, wo wurden sie auf mich aufmerksam? Ja.
100%. Sofort als erste oder zweite Frage am Telefon. sofort. Bevor wir fachlich reinstarten, nur eine ganz kurze Frage. Woher haben Sie uns gefunden? Ist einfach uns nur wichtig.
Ja.
Und sowas, von dem du jetzt gerade redest, das lässt sich sehr gut automatisieren. Also ich weiß nicht, wie das damit, also diese DSGVO-Beschränkung bei euch im Job wird natürlich noch ein bisschen einen Haken dahinter setzen. Aber was du zum Beispiel machen kannst, du kannst ein Online-Formular aufsetzen und dann Bedingungen definieren, an welcher Antworten zum Beispiel, also dass dieses Formular automatisch rausgeht, wenn, also ich nehme das jetzt mal aus der freien Wirtschaft, ne? Mal angenommen, ich markiere meinen Deal, den ich abgeschlossen habe, das Projekt, was abgeschlossen ist, als abgeschlossen, nicht als Auftrag gewonnen, sondern wirklich als abgeschlossen markiert in meinem CRM. Dann könnte ich eine Automatisierung auslösen und sagen, hier, wenn diese Deal-Phase eintritt, dann bitte Mail raussenden mit Formular XYZ, was du vorher natürlich definiert hast. Und dann in diesem Formular abklopfen, wenn ein bestimmter Scorewert erreicht wird oder eine bestimmte Zufriedenheit angegeben wird, dass man nicht nur dieses Formular absenden lässt, sondern dann direkt ausgelöst wird, Sie waren also sehr zufrieden, hinterlassen Sie doch gerne noch eine Google-Bewertung.
Ja.
Ne? Das kannst du direkt so zu Ende spinnen. Was da aber auch total viel Sinn macht, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist jetzt nicht tailor-made für einen Anwaltsjob. Was du aber auch machen kannst, desto höher die Schwelle für die Leute ist, so eine Bewertung zu hinterlassen. Das sind ja auch viele abgebrüht. Gerade wenn die im Online-Shopping unterwegs sind, wird das ja ständig rausgesendet. Du kannst den Leuten irgendwas als freien Mehrwert auch liefern, du kannst einfach sagen, ich nehme es mal auf Online-Shopping bezogen. Du kriegst einen 5-Euro-Gutschein, wenn du uns die Umfrage ausfüllst. Und das gibt's aber im B2B-Kontext, kannst du dann noch ganz andere Hebel schaffen. Aber so einen kleinen freien Mehrwert, so kriegst du eine weitere Beratungssession, wenn du das ausfüllst und so weiter und so fort. Funktioniert alles. Funktioniert erstklassig.
Das heißt, der Ford also hatte sehr viel Unrecht. Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen.
Nee, für seine Zeit hatte er viel Recht.
Er hat sich auch politisch extrem geäußert. Davon wollen wir uns sehr distanzieren.
Ach so, das weiß ich jetzt zum Beispiel wieder nicht.
Ist nicht schlimm. Ey, du fährst auch kein Ford.
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin großer Skoda-Fan tatsächlich.
Verstehe ich. Ich habe jetzt einen Hyundai Tucson.
Darüber hatten wir schon mal kurz gesprochen. Du hast dich gegen den Skoda für Hyundai entschieden.
Ja.
Habe ich nicht viel mit am Hut mit der Marke, aber irgendwie ist mir Skoda einfach sympathisch. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht.
Also sind das deine...
Preis-Leistungs-Fabi.
Na gut, fairerweise schlägt vielleicht Hyundai das sogar Skoda, ne? Weil für mich waren dann am Ende nur finanzielle Sachen entscheidend. Das ist auch der Grund, warum ich dann nicht Skoda genommen habe, sondern Hyundai. Vielleicht sind das deine slawischen Wurzeln, Fabian.
Slawische Wurzeln?
Skoda ist ja tschechisch, ne? Irgendwie.
Ach so, ja, vielleicht ist das irgendwie noch
und VW, oder so. Quasi VW-Technik in nicht so behördlich durchreglementiert.
Also gerade also, da geht's mir gar nicht so, ne? Ich finde es einfach, also ich bin Fan von sowas alles, was in Richtung Audi, Mercedes oder Porsche auch geht, um das nochmal ein bisschen höher zu greifen. Bin ich großer Fan von. Einfach um das. Ich gucke mir solche Autos sehr gerne an und bestimmt würde ich auch gerne mal eins in der Richtung fahren wollen. Aber ich habe jetzt nicht, das ist nicht mein Hauptantrieb. Pun intended. Ja. ich bin eher so geprägt, dass das so das Letzte ist, was ich mir in meinem Leben wahrscheinlich irgendwann mal zulegen würde. Also ich hab ganz andere Sachen, die als erstes kommen. Zum Beispiel Rolex, nee, Spaß. Also für mich ist es halt viel mehr wert, erstmal Menschen in der Agentur einen Arbeitsplatz zu bieten, der die wirklich erfüllt und auch deren Lebensunterhalt gut finanziert. Aber privat für mich halt erstmal Haus, ein schönes Auto, aber kein übertriebenes, Kinder, die happy sind. Das ist für mich halt eher erstmal so der Ansatz dahinter. Und irgendwie passt da so Skoda ein bisschen rein. Keine Ahnung, wir driften ab. Wo kommen wir gerade her?
Also, du hast quasi gesagt, also du willst auch das Glück deiner Familie und deiner Angestellten sichtbar machen.
sichtbar machen? Als guter Arbeitgeber musst du dich präsentieren, oder war das jetzt gerade ein Callback, den du humorvoll meintest?
Ja, aber okay. Ich habe vielleicht müsstest du so ist überlegen, du hast mit jedem Wort recht, Punkt, Komma, aber, kleiner humorvoller Einschub, vielleicht sind wir auch ein Grund, dass wir so denken, dass die deutsche Industrie ein bisschen Probleme kriegt. Ne? Seit wann ist es so, dass das deutschen liebsten Kindes das Auto nicht mehr diesen hohen Stellenwert genießt?
Okay, das ist eine Grundsatzdiskussion. Ne?
Ich meine, also gefühlt gerade bei Jüngeren ist da nicht so dieses du hast noch so diese kleine Gruppe, die quasi jeden Samstag so ihr Auto wäscht oder Sonntag, ne, so auf irgendeinem Tankstellengelände sich da zu fünf oder sechs trifft. Aber per se nimmt das ein bisschen ab. Die Bedeutung vielleicht sogar des Kfz nimmt ein bisschen auch bei uns Deutschen ab. Das hat sehr lange gehalten und sehr lange gebraucht. Ich glaube, gefühlt in der jüngeren Generation ist es ein bisschen so, da wird mehr auf Praktikabilität und also Preis gesetzt. Oder der Geliebte.
Scheinbar.
Oder der Geliebte. Also
ja. Ja. Stimmt, wenn du das jetzt so sagst, ich habe wenige in meiner Generation, die ich kenne, die wirklich auf so Statussymbole noch setzen. Also es gibt natürlich immer Leute, also es gibt immer Ausnahmen und die bestätigen ja dann irgendwie auch die Regel, weil die eben rausstechen und nicht jeder so ist. Aber ich weiß nicht, wie es früher war. Ich kann nur von jetzt sprechen und viel jünger darfst du nicht mal ein Auto haben. So, es ist halt tatsächlich so.
Selbst jetzt ist es ein Wunder.
Also ich kann nur plus minus 5 Jahre sprechen, weil sonst darfst du kein Auto fahren.
Plus finde ich gut.
Ja, vielleicht hat das aber auch was damit zu tun, dass die Ausbildung sich vielleicht geändert hat. Das ist jetzt alles eine These. Ich kenne ja die frühere Ausbildung nicht. Also ich glaube, dass es natürlich aber auch populärer geworden ist, erstmal nach dem Abi zu reisen oder zwischen der Ausbildung nochmal dann ein Bufdi-Jahr beim Bundesfreiwilligendienst oder so zwischenzuschieben oder einfach nochmal, weiß ich nicht, dann doch nochmal einen zweiten Studiengang zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist ja nicht per se schlecht, aber das verschiebt natürlich ein Einkommen nach hinten. Und natürlich brauchst du auch eine gewisse Flexibilität, auch im Leben, was ja immer mehr irgendwie präsent ist bei vielen. Und wenn das Einkommen, also ein Vollzeiteinkommen sich natürlich noch weiter nach hinten schiebt, dann können die Leute sich natürlich auch erst später ein Auto leisten. Und ehrlich gesagt, alle Leute, die sich in meinem Umfeld, die Vollzeit arbeiten, haben ein Auto. Alle, die in meinem Umfeld noch studieren, in der Ausbildung sind oder was auch immer, haben keins. Oder wenn, dann nur ein ganz, 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 ganz kleines. Weil es natürlich, die haben kein Vollzeiteinkommen. Das ist halt einfach eine finanzielle Sache. So, vielleicht ist es auch nicht die Bedeutung des Autos, die weniger Relevanz hat, sondern die Bedeutung des Lebens, wie die Leute das sehen und das strukturieren möchten.
Ich meine, je mehr man arbeitet, also so umso mehr man Richtung Familie geht, ist es ja auch so, dass man sich so aus dem Zentrum ein bisschen wegbewegt. Ich meine, das klassische Grundstück, wo man weiß, die Kinder können im Garten spielen, ist für den also Durchschnittsverdiener, der nicht irgendwie zentrumsnah geerbt hat, nicht erwirtschaftbar. Das heißt, du musst schon per se ein bisschen weg, wo dann der öffentliche Nahverkehr, der Klassiker ist München. Ne? Natürlich kannst du auch mit der U- und S-Bahn reinfahren. Nur viele, die da drumherum, die haben irgendwo gebaut, fahren mit dem Auto zur U- oder S-Bahn-Haltestelle, um bequemer in die Innenstadt zu kommen, wenn sie da arbeiten. Und in Leipzig ist das natürlich eine abgeschwächte Variante, aber auch so.
Ja, das stimmt. Also wenn du natürlich in einer Großstadt lebst, brauchst du es auch nicht so doll.
Je jünger du bist, umso mehr lebst du in einer Großstadt, umso älter bist du, umso mehr so ziehst du raus.
Ja.
Dazu kommt, dass einfach da die wirtschaftliche Entwicklung so ist, dass die Leute lieber das Geld zusammenhalten und es einfach verbrauchen oder anlegen und nicht in Konsumgüter wie Autos stecken.
Wobei ich das in vielen Szenarien, also wenn man das mal mit Amerika vergleicht, das hatten wir ja heute früh erst das Thema, ich finde das gar nicht mal schlecht. Klar, es ist für eine Wirtschaft nicht unbedingt großartig.
Es ist zutiefst unpatriotisch. Nee, klar, du hast absolut recht.
Ja. Aber zum Beispiel finde ich so ein Leben auf Pump über den Verhältnissen zu leben, nur weil es zum Beispiel eine Finanzierung ermöglicht oder so, finde ich nicht vorteilhaft. Ich mag diesen Überkonsum, wie es zum Beispiel in Amerika ja ziemlich gelebt wird. Damit kann ich mich null identifizieren. Null.
Ich habe gelesen, in den USA, da hatten wir auch so, dass da die Finanzierung immer 100 Jahre oder 50 oder 60 Jahre ist und nicht wie hier irgendwie 30 Max oder bis zur Rente. Es ist üblich, dass man dort auch die Schulden mitvererbt. Du hast das Haus mit Schulden, das du dann aber abträgst. Und die Idee ist dahinter, okay, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, ein Haus zu haben. Und bevor du irgendwo Miete zahlst, kannst du das dann haben. Und fairerweise kann das natürlich auch bei einer Erbschaftssteuer gegengerechnet werden. Also ich finde das irgendwie uncharmant. Und gleichzeitig sagt ein Teil von mir, ja, aber einen gewissen Teil verstehe ich.
Ich habe mich da noch nie im Detail auseinandergesetzt. Ich habe das nur aus dieser Konsumrichtung betrachtet.
Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was wollen wir? Ne?
Auf die breite Masse gesehen gibt es halt leider sehr viele, die entweder aus finanziellen Umständen, also meistens, nee, nicht aus finanziellen, aus gesellschaftlichen Umständen einfach nie sich mit finanzieller Bildung so auseinandergesetzt haben und dadurch einfach nicht, es manchmal auch nicht besser wissen können, wie sie mit dem Geld umgehen oder was das auch für Konsequenzen auslöst. Und manchen ist es wahrscheinlich auch schlichtweg egal. Die stellen dann diese Verantwortung fürs eigene Leben unter die Luxusbedürfnisse, die die haben. Also dann einfach sagen, es ist mir jetzt egal, ob ich mir den AMG leisten kann oder nicht. Ich will diesen AMG. So, ne? Das klassische Beispiel, um das mal zu ziehen. Ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, ich bin aber eher so jemand, der eher, also vielleicht wirkt das nach außen anders, dann würde ich einiges bei mir hinterfragen, aber ich bin jemand, der eher jetzt nicht lautstark Erfolg nach außen posaunt, weil, warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie nicht. Das ist eine Bestätigung, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Ich hole mir lieber, also wenn, wir sind ja alle irgendwo bestätigungsgetrieben, ne? Und Bestätigung ist für mich aber nicht, du hast ein schönes neues Auto, sondern du hast irgendwas geleistet, was gesellschaftlichen Mehrwert bietet. Also entweder Unternehmen Mehrwert bietet oder so. Also das ist für mich das, was es impliziert, ist das viel, viel wertvoller.
Das ist ein hohes Ziel. Klingt also sehr schön. Ich habe mal aus Spaß gesagt, ich möchte gern ein schnelles, irgendwann mal ein PKW fahren, das als schnelles irgendwie Fahrzeug zu kennzeichnen ist, wie Porsche, irgendwie Ferrari, ähnliches. Solange es noch die Autobahn, also ohne Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Ich hatte das politisch ein bisschen schärfer formuliert. Ich glaube, die meisten Hörer wissen, wie ich es formuliert habe. Natürlich verschieben sich die Prioritäten. Aber gleichzeitig ist es auch in Deutschland so, dass wir ein bisschen doch eine Neidgesellschaft haben. Ich habe das Gefühl, also wir Deutschen lieben, unsere Helden fallen zu sehen. Wenn man sich die Verehrung von Messi irgendwie vergleicht in Argentinien oder ähnlichen, ich nehme das Fußballbeispiel, weil mir das mit am leichtesten fällt. Und die Häme beispielsweise, und auch zum Teil ist die auch berechtigt. Es ist ja nicht so, dass die Kritik daran nicht berechtigt ist. Nur der Deutsche tendiert daran, auch die eigenen Helden fallen zu sehen. Beckenbauer beispielsweise, wie der Kaiser also kritisiert wird. Und an sich ist die Kritik völlig zu Recht. Und trotzdem ist es eine Bereitschaft des eigenen Volkes, die eigenen Helden fallen sehen zu wollen. Messi könntest du auch so kritisieren. Da fallen Steuersachen ein, noch und nöcher. Es passiert aber in Argentinien nicht, weil das Ganze so überstrahlt wird. Ich glaube, aber wir kommen jetzt ab in so eine kulturelle Betrachtung, die wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen. Vielleicht ja mit einem Anthropologen oder einem Anthroposophen oder Und doch zu zweit.
Also wir könnten ja jetzt auch 3 Stunden faseln, da kommen wir auf ganz, ganz andere Themen. Aber letztendlich sind wir ja wieder bei diesem Thema Vergleichbarkeit, ne? Also was wir eigentlich so als großen Rahmen gespannt hatten, das ist schon relativ naheliegend, weil jetzt sind wir diese volkswirtschaftliche Richtung ein bisschen abgerutscht, aber ja. Würdest du sagen, Julian Nagelsmann war ein Volksheld, der Fallen gesehen, den man fallen sehen wollte? Um das Fußballbeispiel nochmal zu Ende zu bringen, weil ich muss auch ehrlich sagen, unsere Folge, mit der wir wieder reingestartet sind nach der Pause, die wurde ja stark verzögert veröffentlicht. Die ist nicht gut gealtert. Die ist nicht gut gealtert mit dieser WM-Stimmung. Als ich die geschnitten habe, waren wir schon zur Hälfte in der WM drin und da dachte ich mir so, naja.
Das stimmt. Gut, also Nagelsmann ist natürlich ein krasses, jetzt sind wir Jürgen Klopp, der so ein bisschen, also der Anti-Nagelsmann in manchen Punkten ist. Der ist sehr kritisch in seiner Ansprache gegenüber Journalisten, aber an sich sehr likable. Den mag man, trotz seines so Engagements. Da wird es ein bisschen schwerer haben, aber der ist ja also unbestritten, so hat er fachliche so Expertise und bringt auch ein gewissen eine andere Farbe mit, zum Vergleich zum sehr jungen Nagelsmann, der noch nicht mal der Älteste in unserem Podcast gewesen wäre.
Ja. Sehr starker Vergleich.
Und naja, das ist, den wollen, der, ja, ein kleines bisschen schon. Ich glaube, dass wir als Nation und Volk ein bisschen dazu tendieren, uns klamm, ja, so heimlich, über Misserfolg zu freuen. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde es spannend finden, das rauszufinden. Vielleicht haben wir ja einen Gast. Gerne schreibt in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, zu diesem Thema zu sprechen.
Nee, ich finde das gesamtgesellschaftlich schon sehr interessant. Und was fällt es dann? Ist das dann irgendeine soziale Wissenschaft? Ist das dann Psychologie? Ist das, und welches Fachgebiet fällt das? Fußballkunde?
Fußballkunde? Ich wäre auch bereit, Julian Nagelsmann in diesem Podcast zu nehmen. vielleicht, also stimmt das auch nicht, ne? Das ist vielleicht meine eigene Betrachtungsweise, also die natürlich selber also auch aus einer Fußballbubble kommt, die politisch auch eher links geprägt ist durch die BSG, durch Sympathien für Frankfurt, durch die Podcasts, die ich höre, die natürlich per se ein bisschen kritisch der deutschen also Nationalelf gegenüberstehen, beziehungsweise der Nationalelf an sich als Konzept, der auch von vielen als ist überholt gesehen wird, weil natürlich in den so als Begründung, du kannst in jeder so andere Stadt ziehen, deine Nationalität kannst du nur bedingt verändern.
Ja, wobei das auch mit der lokalen Akzeptanz zusammenhängt, ne? Also du kannst die Herkunft nicht verändern, aber manchmal ist ja die Herkunft in manchen Regionen prägend dafür, dass du nie richtig ankommst. Mhm. Und bei manchen ist das vollkommen egal, du bist sofort Teil der lokalen Gesellschaft. Mhm. Wo sind wir tief abgedriftet? Wir waren zwischenzeitlich bei Stalking messbar machen.
Ehrlich gesagt, ist das ein wunderbarer Claim. Lass uns Stalking wieder messbar machen. Make Stalking great again.
Sehr gut.
Top. Wenn ihr uns stalken wollt, dann bald wieder mit Gast, oder?
Auf jeden Fall, ja. Wir werden jetzt den Fokus immer weiter darauf legen, dass wir mehr und mehr Gäste immer ranholen. Ihr habt es jetzt an den 2 Folgen hintereinander gemerkt. Ein kleiner Deal ist, dass wir nicht das Versprechen gerade haben, dass wir alle 2 Wochen veröffentlichen. Das ist so ein bisschen der Trade-off. Wir versuchen es schon, aber das ist so der kleine Trade-off. Einfach weil wir gesagt haben, hey, lieber die richtigen Gäste zur richtigen Zeit, so und dann vielleicht diesen kleinen Gap dazwischen halten, aber dafür liefern wir konstant, ich würde schon sagen, einmal im Monat. Ne? Also das sollte schon mal
das wird auf jeden Fall die Benchmark sein.
Genau. Ja, vielleicht also wahrscheinlich
12 sogar häufiger. Folgen im Jahr sollte mehr als möglich sein.
Ja. Wir setzen die Erwartungshaltung erstmal ein kleines bisschen geringer an, damit wir nicht enttäuschen und dann overdelivern können. Das ist der Fokus bei uns. Aber ich glaube, wir hatten heute, also es war halt nicht so eine sehr humorvolle Folge, aber ich glaube, unsere Comeback-Folge, die war schon humorvoll genug. Heute waren wir irgendwie in so einer tiefgründigen Laberlaune.
Ey, wir waren halt in der Laune, ne?
Ja, wir waren
haben halt unseren inneren Jazz unterwegs. Gespielt.
Soll ich unter die Folge komplett Jazz drunter legen? Nonstop.
Nur wenn wir dann alles irgendwie ausmuten müssen, weil wir Copyright
Claims bekommen. Ja, ich weiß doch, wo ich Copyright-free Musik mit Lizenz herziehe.
Das wäre aber nicht so witzig. Wie witzig wäre es jetzt, wenn wir ich habe auch vorhin an einen QR-Code gedacht mit irgendwie so Anwaltswerbung, wenn du draufklickst, kommt irgend so Rickroll.
Auch stark.
Da würde die Kamera wahrscheinlich nicht mitspielen, aber ich musste schmunzeln. Dann das nächste Mal wieder mit vollem so Orchester, mit jemand anderem am Bass. Und dann wird unsere kleine Jazz-Combo wieder performen, wenn es dann also wieder heißt, willkommen in der Unternehmer-Lounge mit dem großartigen Fabian Senf.
Und meinem Co-Host, dem großartigen Daniel Thiele natürlich. Hinterlasst gerne eine Bewertung, wenn ihr diese etwas loungige Folge auch wieder gut fandet. Und wir sind natürlich wie immer offen für konstruktive Kritik. Also gebt da gerne euren Senf dazu, pun intended. Und gebt uns Feedback, wie ihr die Folge fandet, wie es euch weitergeholfen hat, welche Inspirationen geliefert hat, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht so gefallen hat. Gebt uns gerne das Feedback, weil am Ende des Tages wollen wir ein sehr unterhaltsames Produkt für euch liefern, was ihr gerne hört, wo ihr gerne dabei seid, wo ihr das Gefühl habt, dass es euch weiterbringt. Also gebt uns gerne die Kritik und hinterlasst vor allen Dingen gerne eine Sternebewertung auf dem Podcast. Natürlich vorrangig 5 Sterne. Würden wir uns extrem freuen darüber. Ihr findet es bei Spotify direkt unter dem Namen des Podcasts. Da gibt es so einen kleinen Sterne-Button. Oder wenn ihr bei Apple Podcasts seid, scrollt einfach bei den Folgen ganz runter und da findet ihr auch, könnt ihr gleich draufklicken, müsst ihr nicht mal was schreiben, könnt ihr direkt eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Bewertung hinterlassen. Wir wollen das mal nicht so framen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, weil das supportet auch das, was wir hier tun, den Zeitinvest, den wir reingeben. Das hilft uns sehr, sehr weiter. Und ansonsten, ich hatte so das Gefühl, wir haben heute so die Atmosphäre erzeugt, wie du so in einer Bar sitzt, wirklich so in einer Jazz-Bar sitzt, so in einer gedimmten Atmosphäre und dir so über ganz tiefe Themen abrutschst, wenn die Nacht etwas später wird. Ich glaube, die Atmosphäre, also das hatte zumindest diese Atmosphäre für mich, als ich hier heute mit dir gesessen habe. Ich weiß nicht, wie es sich für dich angefühlt hat.
Doch, eigentlich genau. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, also das du gezeichnet hast. Und ich glaube, das trägt uns so ein bisschen durch diese Folge.
Es war mir wie immer eine große, große Freude. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß bereitet. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge, mein Lieber. Habt noch einen schönen Tag. Ihr genießt noch eure Zeit. Viel Erfolg euch und frohes Schaffen. Ciao, ciao.
Und auf Wiederhören. Tschüss.